Hallo, mein Name ist Susan Sari und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Sichere digitale Zukunft. Wie in den anderen Folgen geht es auch dieses Mal um das Leben in der digitalen Welt und wie es sich sicher gestalten lässt. Dazu spreche ich mit Menschen, die es wissen müssen, nämlich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die digitale Welt von morgen erforschen und mitgestalten. Ein Leben in der digitalen Welt ohne digitale Spuren zu hinterlassen. Fast unmöglich. Aber mal ehrlich, würdet ihr einer fremden Person alles über euch verraten, wie ihr heißt, wo ihr wohnt, eure Telefonnummer, peinliche Partyfotos teilen oder was eure Träume und Sorgen sind? Manche Informationen würdet ihr sicher nur mit engen Freunden teilen oder auch mal für euch behalten. Sicher aber wollt ihr die Kontrolle über das behalten, was andere über euch wissen, oder? Wenn das so ist, dann kommt mit in die Welt des Datenschutzes und damit mitten hinein in unser Thema IT-Sicherheit im Alltag. Mein heutiger Gast ist Marit Hansen. Marit Hansen hat schon für Datenschutz gekämpft, als es kein Smartphone gab, keine Apps und keine sozialen Medien. Kurz, in einer Zeit, als Daten noch nicht als das Öl und Gold des 21. Jahrhunderts galten. Heute allerdings wissen wir, wie wichtig Datenschutz ist und dass wir Menschen brauchen, die sich dafür einsetzen und uns dafür vielleicht mit der einen oder anderen unangenehmen Wahrheit konfrontieren müssen. Ich sage herzlich willkommen an die Datenschutzexpertin und seit 2015 Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Marit Hansen.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde und das Thema macht mir viel Spaß, das werden wir bestimmt gleich sehen.
Frau Hansen, meine erste Frage, würden Sie sagen, Sie wissen genau, welche persönlichen Daten und Informationen über Sie digital gespeichert sind?
Nein, aber ich glaube, das betrifft nicht nur mich, sondern auch Leute, die sogar in irgendeiner Form aktiv sind, also nicht völlig digitaler Einsiedler sind, die sind davon betroffen, dass man nicht kontrollieren kann, was jeweils dort ist. Also wenn ich nicht selbst was preisgebe in sozialen Medien, kann das ja sein, dass ich trotzdem auf Fotos drauf bin oder erwähnt werde in Texten von meinen Freunden und Bekannten. Und so kann ich dann doch auch im Internet oder woanders recherchierbar landen.
Ja, und das ist etwas, was so eine breite Dimension hat, auch ein großer Themenbereich ist. Deswegen würde ich vorschlagen, teilen wir es mal ein bisschen auf und schauen uns erstmal das Unterthema Privatheit und Datenschutz in der digitalen Welt an. Und da würde ich gerne Sie fragen aus Ihrer Expertise, bei welchen typischen Gelegenheiten geben wir denn überhaupt im Alltag private Dateien über uns preis? Vielleicht sogar ohne, dass es uns bewusst ist.
Ja, das Erste ist, glaube ich, im normalen Miteinander, so wie wir auch gerade miteinander sprechen, dass dort auch nicht nur die Kommunikation, was sagen wir, mit rüberkommt, sondern die Stimme eine Rolle spielt, das Gesicht, die Mimik für diejenigen, die was sehen können und nicht nur im Podcast hören müssen, dass jemand vielleicht sich krank fühlt, das wird auch zum Ausdruck gebracht, irgendwelche Emotionen. Das heißt, eine Zusatzkomponente, die aber normalerweise flüchtig ist. Man lernt sich so kennen, man kann darauf aufbauen. Dieses Miteinander ist auch meistens gar kein Problem. Wenn das aber jetzt zum Beispiel auf Dauer gespeichert wird, weil alles Video- oder auch audiomäßig mitgeschnitten wird, zur Verfügung gestellt wird und auch immer mehr die Technik das Ganze analysiert, dann kriegen wir eine andere Qualität. Also auf einmal kann da festgestellt werden, Mensch, die ist ja krank und die war ja auch vor 2 Jahren auch schon krank. Das kann man ja an den alten Aufnahmen sehen. Und warum sollte sie eigentlich jetzt nicht mehr zahlen für eine Krankenversicherung? Also kommt zu ganz anderen Ergebnissen, was man in so einem persönlichen Gespräch gar nicht gemerkt hätte. Das andere ist, jedes Aktivsein im Internet, das funktioniert technisch schon so, dass bestimmte Spuren notwendig sind. Nämlich ein Rechner oder Handy muss ja einen Kontakt aufnehmen zu einem anderen Rechner. Und das geht über technische Identifikatoren, damit auch der Richtige die Antwort bekommt und nicht ein falsches Gerät auf einmal die Nachrichten zugesandt bekommt. Und diese technischen Informationen sind aber eben auch an meine Person gebunden. Ich bin die Person mit meinem Handy und auf einmal kann etwas, was eigentlich nur technisch erforderlich war, doch länger überdauern. Ein Beispiel sind diese Cookies, Tracking, Nachverfolgen oder auch, wenn man mit dem Handy unterwegs ist, wo man sich aufhält. Oder diese Internetadressen, IP-Adressen, aus denen kann man ableiten, auch wo der Provider sitzt. Das heißt auch da eine Ortsinformation. Oder eben sowas wie der Browser, der überträgt, welche Sprachen man akzeptiert. Das sind vermutlich die man kann. Oder welche Art, welches Alter der Browser hat, ob man ständig Updates macht oder eben das doch nicht so gut im Griff hat. Also solche Informationen spielen immer schon eine Rolle.
Jetzt haben Sie schon ein paar Negativbeispiele genannt, aber es hat ja wahrscheinlich auch ganz viele Vorteile, gewisse Dinge im Netz zu haben. Warum sind diese Daten so schützenswert?
Daten sind Grundlage für Entscheidungen und das ist auch erstmal gar nicht etwas, was besonders kritisch ist, sondern man will ja auch Fakten als Entscheidungsbasis haben für alles Mögliche, für einen selbst. Möchte ich mit demjenigen was zu tun haben? Möchte ich den kennenlernen? Möchte ich mich mit dem verabreden oder ins Auto einsteigen? Wäre also praktisch, wenn man da ein bisschen mehr über jemanden weiß. Manchmal sind aber auch die Daten gar nicht zuverlässig. Sie können falsch sein, es können Annahmen sein, Wahrscheinlichkeiten, zum Beispiel Prognosen über die Zukunft. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich krank werde? Wer jetzt meine Genomanalyse durchgeführt hat, weiß vielleicht, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werde ich in einem gewissen Alter eine gewisse Krankheit haben. Und schon kann das eine Rolle spielen, auch im Guten. Ich kann mich darauf vorbereiten, wenn ich das weiß. Ich kann vielleicht eine Operation durchführen lassen oder Medikamente nehmen. Aber es kann auch sein, dass mich so eine Information persönlich belastet, dass ich weiß, meine Lebenserwartung ist unterdurchschnittlich. Was bedeutet das? Das ist so für einen persönlich. Für andere aber ist das auch etwas, wo natürlich auch das eine Rolle spielt. Soll derjenige diese teure Ausbildung bekommen? Soll man in den investieren? Soll der diesen Job bekommen? Möchte ich in meiner Behörde oder meinem Unternehmen diese Person einstellen, die ein lustiges Partybild bei den sozialen Medien vor sich her trägt und wo man denkt, ach, passt das zu dem, wie ich hier als Unternehmen mich präsentieren möchte? Also sowas hat so eine kleine Komponente. Oder dann das Größere, die Einstufung der Kreditwürdigkeit. Darf man denn auf Rechnung bestellen? Das entscheide sich daran, ob man bei bestimmten Datenbanken eine Zuverlässigkeit nachgewiesen hat oder die vermutet wird. Und das heißt, Daten, Basis für Entscheidungen, die auch möglicherweise ja negativ für einen ausfallen und wo man oft im Hintergrund gar nicht weiß, was passiert, denn irgendwelche Systeme fällen diese Entscheidung oder bereiten das zumindest vor und man hat dann kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Deswegen so wichtig, dass man eine gewisse Kontrolle darüber hat.
Was so für mich als Schlagwort hängen bleibt, ist diese eine Perspektive, Daten als Chance, Daten als Macht aber auch. Und dann stelle ich mir ganz schnell die Frage, kann man denn beides haben? Also die volle Teilhabe in der digitalen Welt und all diese Möglichkeiten und wie Sie es auch gerade an Beispielen gesagt haben, Chancen dadurch, dass ich etwas von mir preisgebe. Und kann ich dann auf der anderen Seite einen vollen Schutz privater Daten trotzdem haben? Geht das überhaupt?
Ich glaube schon, dass viel mehr geht, als wir im Augenblick haben. Zurzeit wird so ein bisschen gesagt, schützt euch doch selbst, dann dürft ihr nicht mitmachen bei bestimmten Diensten, dann könnt ihr diese Tools nicht verwenden. Das ist sehr unbefriedigend und das ist eben was, wo wir auch dran arbeiten. Die Unternehmen müssen diese Fairness der Datenverarbeitung berücksichtigen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber es muss dann natürlich auch in der Realität sein. Und ganz viel funktioniert auch durch technische Gestaltung, dass es sicherer wird, dass es mehr als Datenschutz schon hier eingebaut ist, dass Daten eben gar nicht so lange überdauern. Und das sind so Punkte, ich glaube, das Ziel ist genauso, man kann die Informationsgesellschaft mit der digitalen Teilhabe haben, mitmachen, mitgestalten und muss keine Angst haben, dass es missbraucht wird. Das ist wichtig, aber wir sind noch nicht da.
Welche Möglichkeiten gibt es denn gerade, Daten zu schützen beziehungsweise die Kontrolle darüber zu behalten, neben der Tatsache, dass ich mich einfach schütze und nicht auf diese Plattform gehe beispielsweise? Welche Rechte habe ich denn und wie und bei wem kann ich die denn einfordern, Frau Hansen?
Das Simple ist eben nicht jemandem was erzählen, was man nicht möchte, was die Person weiß, wissen soll. Gibt man sein Handy aus der Hand, zeigt man das jemandem, wenn die Person auch noch die anderen Chats gleich mitlesen kann. Das macht man bei sehr guten Freunden, aber das macht man nicht bei jeder Person. Und ein bisschen mal die Idee haben, Achtung, vor wem will man sich eigentlich schützen? Wie geht das? Ganz viele soziale Medien haben ja Möglichkeiten, dass man zum Beispiel alte Chats löscht, dass man nach einer gewissen Zeit das herausnimmt, dass die Zugriffsmöglichkeiten beschränkt werden, zum Beispiel nicht die Lehrerinnen und Lehrer oder die Eltern Zugriff haben auf die eigenen Daten oder eben auch mit Verschlüsselung gearbeitet wird. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Ich will aber nicht alles abladen auf, helft euch selbst, dann seid ihr jetzt im grünen Bereich, sondern das Gesamtsystem muss auch funktionieren. Und deswegen, was sind die Rechte? Das eine ist, man kann direkt dort mal anfragen bei den Anbietern, was habt ihr eigentlich über mich? Das ist das Recht auf Auskunft, die personenbezogenen Daten.
Also ich habe das Recht, bei jeder Seite nachzufragen, nochmal ganz konkret.
Genau, bei jedem Anbieter, das kann eine Plattform sein, das kann auch ein Anbieter eines Shops sein. Und manche machen das dann, wenn sie den Eindruck haben, dass vielleicht was auch falsch über einen gespeichert. Man hat auch das Recht auf Korrektur, auf Berichtigung oder das Recht auf Löschung. Wenn man zum Beispiel unverlangte Daten zugesandt bekommt und möchte aus einer Kundendatenbank rauskommen und weiß gar nicht, wie man da gelandet ist, kann man das auch tun. Achtung, man kann nicht sowas sagen wie, löscht mich aus der Kundendatenbank, ich zahle aber meine Rechnung nicht, die ich schon von euch bekommen habe. Also so funktioniert es nicht. Aber schon, dass dann klar ist, ich möchte nicht noch weitere Newsletter bekommen, keine Post und so weiter. Und das Problem ist so ein bisschen, man muss sich drum kümmern, man kann sich aber auch drum kümmern. Wenn das nicht klappt, dann ist man nicht hilflos, sondern dann gibt's die Datenschutzaufsichtsbehörden und da kann man zu irgendeiner gehen, die dann in jedem Bundesland existiert oder eben auf Bundesebene. Und auch wenn das etwas ist, wo jemand Anbieter ist, gar nicht in Deutschland, selbst dann wird sich darum gekümmert, wie geht man mit der Beschwerde um, wenn ein Datenschutzverstoß da ist. Und ganz viel ist auch gar nicht ein absichtlicher Verstoß, sondern eine Datenpanne. Das kann einen aber genauso betreffen, dass auf einmal Informationen über einen, vielleicht Login-Daten und Passwörter, frei rumgeistern im Internet und man sich irgendwie jetzt schützen muss. Auch da gibt es dann Möglichkeiten, zum Beispiel andere Passwörter verwendet, aber auch dann diese Person, diese Organisation zur Rechenschaft gezogen werden. Bis hin zu, man hat auch das Recht auf Schadensersatz.
Dann haben wir jetzt ja wirklich einige persönliche Lösungsansätze, aber auch tatsächlich, dass ich den Datenschutz anfordern kann. Und das sind einige Lösungsansätze, aber trotzdem nochmal von der Vogelperspektive zurück. An welchen Lösungen arbeitet denn die Forschung gerade, um Datenschutz zu gewährleisten? Gibt es da vielleicht nochmal neue Ansätze, wie Daten verschlüsselt werden oder anonymisiert werden?
Wir merken gerade, dass es sehr viel Sicherheitslücken gibt und sehr viele Angriffe. Das bedeutet eben, dass irgendwelche Banden im Internet zum Beispiel mit Verschlüsselungstrojanern arbeiten. Auf einmal ist eine Firmen oder auch eine Privatfestplatte verschlüsselt und man wird erpresst und soll irgendwelches Lösegeld zahlen für die eigenen Daten. Also ist irgendwie absurd, aber warum geht das? Weil so viele Sicherheitsprobleme da sind. Also die Forschungsfrage dazu ist, wie baut man denn Systeme, die diese ganzen Probleme nicht haben, die gar keine solche Sicherheitslücken haben? Und meistens bedeutet das, dass man nochmal auf weniger Komplexität geht oder mehr Absicherung einzieht. Verschlüsselung hatte ich schon vorhin gesagt. Eigentlich ist Verschlüsselung technisch schon super. Aber Verschlüsselung funktioniert immer so, dass man auch einen Schlüssel braucht. Also irgendwas, was dann ja einem den Klartext wiedergibt. Und häufig wird damit dann schlampig umgegangen. Wie geht das also viel einfacher, aber sicher, damit es dann in diese User-Interfaces im Browser, im Mail-Programm und so funktioniert, ohne dass man Fehler macht? Überhaupt die Transparenz. Ganz viel können wir auch feststellen als Nutzende im Internet. Wie stellen sich die da? Was erzählen die denn, wie sie ihren Datenschutz machen? Da gibt es dann seitenlange Datenschutzerklärungen. Und wenn man die so liest, dann ist es doch sehr nervig, langweilig, wie auch immer. Also wenige lesen das überhaupt. Aber wie kann man das denn so darstellen, dass es viel einfacher zu begreifen ist und dass man sofort merkt, hier bin ich jetzt im grünen Bereich, das ist jetzt irgendwie klar und abgesichert und da kann mal was schiefgehen, aber dann gibt's auch Maßnahmen. Und wie kann ich auch meine Rechte vielleicht sogar automatisiert wahrnehmen? Muss ich dann immer ein Schreiben losschicken? Ist das so kompliziert? Und was ist mit diesen ganzen Cookies? Ich werde dauernd zu irgendwelchen User-Reaktionen gefragt, ich soll was klicken. Geht das nicht viel einfacher? Und das geht natürlich schon technisch mit Assistenten. Aber wie sollen die funktionieren? Und wie sollen die in meinem Sinne, aber nicht gegen mich, handeln? Bei sozialen Medien beispielsweise ist es fast immer so, dass bei den Standardangeboten ein zentraler Anbieter im Zweifel doch alles sehen kann. Ich kann mich schützen vor Lehrkräften oder Eltern, aber dieser zentrale Anbieter, der kann alles sehen und auswerten über mich. Wie kann ich mich davor schützen? Also ganz viele Ansätze, super spannend. Und ich glaube, wir brauchen auch Fortschritte und nicht nur in der Theorie, sondern es muss ja in der Praxis ankommen.
Also wir haben und wir brauchen noch mehr spannende Ansätze zum Thema Datenschutz für den Schutz des Einzelnen. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz die Chance nutzen, Frau Hansen, und noch ein ganz anderes Fass öffnen. Und zwar schauen wir uns mal noch das Thema Desinformation und Fake News genauer an. Haben Sie denn als Datenschutzexpertin auch mit Fake News zu tun? Ist das ein Thema auch für Datenschutzbeauftragte?
Also zum einen, ich glaube, inzwischen ist es zum Thema für uns alle geworden. Fake News klingt ja so harmlos, eine falsche Nachricht. Ja, das gab's schon immer, kann man ja wohl sagen, da war ein Fehler und dann ist gut. Aber so funktioniert's eben leider nicht, sondern es wird jetzt immer schwieriger, die Wahrheit herauszufinden, das Gute und das Schlechte zu trennen, weil alles gleichermaßen plausibel aussieht. Wieder früher gab es Verlage, die haben sozusagen die Hand ins Feuer dafür gelegt, dass alles korrekt war. Jetzt ist ja jeder sein eigener Publisher geworden. Jeder kann mitmachen, was gut ist, um die Vielfalt der Meinung zu haben. Aber das führt auch zu unangenehmen Effekten. Und deswegen zum Beispiel, wenn man eine Nachricht bekommt per Messenger oder irgendwo sieht und die dann ja weiterleitet, weil die einem wichtig ist. Und das ist eine falsche Nachricht. Dann hat man ja dazu beigetragen, dass jetzt etwas ja weiter verbreitet wird, was ja eine Fehlinformation ist. Wenn man allerdings erstmal wartet und langsam checkt und prüft und sorgfältig ist, wie man das ja von den professionellen Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel auch erwartet, dann dauert das länger. Also das bedeutet, es hat einen Vorteil gerade für diejenigen, die schnell und reißerisch etwas auf die Straße bringen, verbreiten wollen, weil da alle ja Lust sozusagen haben, diese Nachricht, die ja nicht völlig unplausibel sein muss, weiterzuleiten. Und das ist aber eine große Gefahr. Das heißt, eventuell ist dieses schnelle, reißerische, wenige Informationen und noch falsche Informationen nachher etwas, wo wir denken, so können wir uns fortbilden, so entsteht politische Meinung und damit kann man sogar Gesellschaften steuern.
Jetzt sprechen Sie natürlich genau den spannenden Punkt an, nämlich eben Falschinformationen und eben das Entscheiden, welche Quellen sind zuverlässig und welche nicht. Aber fangen wir nochmal ganz kurz von vorne an, vielleicht aus der Perspektive nochmal als Datenschutzbeauftragte. Mit welcher Dimension von Fake News haben wir es denn heute überhaupt zu tun? Haben Sie so ein paar Beispiele, die auch in Ihrem Arbeitsalltag eine große Rolle spielen?
Wir haben ein paar Beispiele, die doch eher so im kleinen spielerischen Bereich sind. Also wenn jemand einem einen Streich spielt, das kann ja ganz harmlos sein. Man nimmt sein eigenes Foto und setzt es auf eine Superheldenfigur und schickt das dann rum und das ist jetzt ganz witzig. Also gar kein Datenschutzproblem, habe ich ja selbst für mich gemacht. Jetzt nimmt man aber gar nicht ein eigenes Foto, sondern ein Foto von jemand anders und setzt es auch nicht auf eine Superheldenfigur, sondern auf eine Nacktaufnahme von jemandem. Und dann wird es verbreitet mit irgendeinem fiesen Text, dann kann das Mobbing sein. Cybermobbing, gerade im Schulbereich sehen wir das häufiger mal, dass dann Nacktbilder versendet werden. Das ist jetzt nicht die gesellschaftspolitisch ganz kritische Sache, weil das doch in einem relativ kleinen Bereich ist. Für einen persönlich, also als Schülerin oder Schüler, ist das aber möglicherweise ja existenzvernichtend, wenn so ein Ruf entsteht.
Weil das ist ja genau dieser Maßstab, also eben zwischen dem Kleinen, was auf dem Schulhof passieren kann, vielleicht bis zur großen Weltpolitik, stellt sich ja immer und immer wieder so die Frage, wer hat denn eigentlich daran Interesse an Fake News und diese zu verbreiten?
Das eine ist, wenn man das selbst designt, dann kann das ja sein, man möchte jemanden beim Cybermobbing in der Reputation schädigen, man möchte den vielleicht von der Schule kriegen oder sich auch selbst nur in eine bessere Position begeben. Bei diesen Dingen in größeren Maßstäben gibt es hauptsächlich zwei Motive. Das eine ist Geld, das andere ist Manipulation. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie es früher war oder auch immer noch manchmal ist, der Marktschreier. Also ein Wochenmarkt, ein Marktschreier steht am Stand und macht auf sich aufmerksam. Und wer am lautesten schreit, wenn man Hamburger Fischmarkt gehört hat, wer am lautesten schreit, der hat Aufmerksamkeit. Und das bedeutet, die Personen dort, die Besucherinnen, Besucher des Markts, die gehen dorthin und gucken. Und jetzt kann man beim Marktstand sehen, oh, die Äpfel sind aber rot, der Fisch ist ja gar nicht frisch. Und kann ich relativ schnell feststellen, das ist nicht so meins, das geht nicht. Und egal, wie laut der geschrien hat, ich bin da trotzdem einmal hingegangen, habe mir das angeschaut. Jetzt im Internet, was bedeutet das denn, wenn man so reißerisch, bunt irgendwas darstellt und auch ja eine interessante Headline macht, Clickbait. Man möchte auch hinklicken, es ist irgendwie spannend und klickt dann weiter. Aber was steckt denn dahinter? Naja, man wird irgendwo hingeleitet zu einem Server und da geht's, dass sehr viele Klicks dort landen. Dort ist das sehr häufig werbefinanziert. Das bedeutet, für jeden Klick, der da landet, beziehungsweise wo noch weiter geklickt wird, bekommt er Geld. Es fließt also Geld dafür, dass man nur irgendwo hingeklickt hat. Für einen selbst war das ja nur ein Klick. Aber für andere bedeutet das gleich Geld und man könnte sich jetzt ärgern, Mist, warum bin ich drauf reingefallen? Manchmal merkt man das aber gar nicht. Man denkt, oh, da wird ja wohl was dran sein und dann kommt die nächste Nachricht, die die Geschichte weitererzählt, die wieder Quatsch sein kann, aber wieder für mich unklar ist, ist das vielleicht Quatsch oder ist das eben etwas, wo ich weiter reinkomme? Für den einen gibt's Geld und für mich ist die Frage, habe ich denn jetzt eine Information bekommen? War das so ein Spiel oder werde ich, jetzt ist das zweite große Motiv, werde ich manipuliert? Der Marktschreier, der jetzt seine Äpfel oder Fische anbietet, das ist eine Ware, haben wir im Internet auch, Schuhe verkaufen und so. Okay, Aber genauso kann auch politische Meinung gemacht werden. Wie wollen Sie denn jetzt bei dieser Volksabstimmung stimmen? Wir haben hier mal ein paar Sachen vorbereitet. Und der Marktschreier, der muss das machen für alle gleich. Der kann vielleicht noch sowas sagen, hey, junges Fräulein, kommen Sie mal her, so kennen wir das hier. Oder vielleicht bei Norddeutschland hier auf Plattdeutsch wechseln, damit er dann so die Leute ein bisschen für ihre Gruppe, Zielgruppe korrekt anspricht. Die jungen Fräulein sind meistens dann die über 70-Jährigen. Also die fühlen sich dann auch sehr geehrt und gehen da gerne hin. Aber im Internet kann das durch die Datenspuren, wir hatten ja eben Datenschutz, die man hinterlassen hat, viel genauer werden. Wofür interessiert die sich denn noch? Aus welcher Region kommt sie? Hat die Geld? Würde sie also da mehr investieren? Und welche politische Meinung hat sie? Für was interessiert sie sich? Ja, bis hin zu Psychoprofilen. Wo bin ich selbst zum Beispiel besonders empfindlich oder steuerbar? Das kann zum Beispiel sein, dass ich dann ein schickes Video sehe mit ganz lustigen Katzen, dass eine tragische Musik eingespielt wird und bei mir sofort die Gefühle dafür ausgerichtet werden. Oh, das ist ein Problem. Ich muss was tun. Ich kann das machen, indem ich bei der Partei XY so abstimme oder bei der Umfrage was anderes wähle. Also das bedeutet, jemand, der weiß, worauf ich anspringe, wofür ich mich interessiere, der kann das zuschneiden. Das war früher so die Litfaßsäule oder in der Broschüre eine Seite Werbung, die ist für alle gleich. Jetzt kann mit diesen Informationen für jeden ein persönliches Video automatisiert erstellt werden mit der richtigen Musik, mit der richtigen Message, also die genau passend ist, aber nicht unbedingt mit der Wahrheit.
Also Macht, Geld, Aufmerksamkeit, Manipulation, all diese Schlagwörter. Und ich finde dieses Bild von diesem Fischmarkt im Vergleich zu all dem, was uns im Internet passieren kann, einen ganz schönen bildlichen Vergleich. Da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch wahnsinnig viele Beispiele nehmen, Frau Hansen. Aber eine letzte Frage möchte ich Ihnen noch dazu stellen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wie lassen sich denn falsche Nachrichten von echten unterscheiden? Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten, aber vielleicht nochmal so abschließend. Wie lässt sich denn Kontrolle darüber gewinnen, welche Nachrichten es dann letztendlich auf meine Informationsplattformen schaffen und welche nicht? Gibt es da so ein paar Tipps und Tricks, die wir noch mitnehmen können?
Ganz häufig ist die Quelle relevant. Wer hat das mir geschickt? Wie komme ich da eigentlich ran? Ist das besonders schön verpackt, aber etwas, wo ich schon merke, das ist vielleicht sogar manipulativ auf mich ausgerichtet. Also ich merke, wie schön die Musik ist beispielsweise, aber ich merke auch, Achtung, das ist ein Verdachtszeichen. Der weiß anscheinend doch mehr über mich. Oder eben, wenn es nur so schön designt ist, aber nicht seriös, dann kann das schon mal sein, dass man sich die Frage stellt, warum kriege ich das? Was will derjenige jetzt eigentlich damit bezwecken? Und dann muss ich weiterschauen, das können ja auch echte Nachrichten sein. Was ist derjenige, der schreibt? Ist es eben eine Nachrichtenagentur, die normalerweise bestimmte journalistische Standards erfüllt? Oder ist es eine Privatperson, die sehr wohl auch sehr gute Informationen liefern kann und vielleicht sogar betroffen ist von einer Sache, so dass ich noch bessere Informationen bekäme, als ich das nur bei ja seriösen, vielleicht langweiligen Nachrichten bekäme. Aber wer ist denn das? Gibt's den überhaupt schon länger? Hat der Follower? Und wenn ja, welche sind das? Da sehen wir bei bestimmten Nachrichtenportalen, auch Twitter, dass es anscheinend automatisierte, also Bots sind, automatisierte Poster, die oft auch nur eine kurze Lebensdauer haben, also wenige Tage alt manchmal sind nur, gar keine Reputation aufgebaut haben. Einige dieser Dienste, wie Twitter, die haben auch bestimmte Verifizierungsmechanismen, dann bekommt man da noch eine Kennzeichnung, blauer Haken, dann muss man ein bisschen was nachweisen. Die Bots haben also keine Chance, verifiziert zu werden. Dann natürlich auch gerne mal die Fakten checken. Und da wird immer mehr etwas, was eigentlich korrekt ist, zusammengebunden mit einer Nachricht oder mit einem Text, der vielleicht auch korrekt ist, aber die passen nicht zueinander. Das kann man aber so schwer merken. Deswegen haben einige Plattformen, die sich spezifisch auf Faktencheck konzentrieren, solche Archive und da kann man es relativ schnell finden. Also zum Beispiel dieses Bild mal suchen in einer Suchmaschine und feststellen, wo wurde das schon früher verwendet oder auf den Ursprungs-, auf das Datum schauen. Wann ist es gepostet worden? Ist ja gar nicht aus diesem Jahr. Also viele Hinweise, man muss aber dann quasi ja selbst recherchieren. Und deswegen wird auch da geforscht, wie kann das noch einfacher gehen, vielleicht auch mit automatischen Filtern. Aber genau diese Filter, die einen schützen könnten vor solchen Fake News, die könnten auch ein bisschen zu viel wegfiltern. Und das ist dann wieder ein Problem. Wer solche Filter steuert, der hat natürlich auch die Macht, über welche Informationen bekommen wir. Das bedeutet wieder, wir müssen mit den verschiedenen Perspektiven, also juristisch und technisch und soziologisch und mit der Usability psychologisch zusammen analysieren, was bedeutet das, wie können wir die besten, die fairen Lösungen haben. Und zum Beispiel könnte man Filter für sich selbst anschalten, die gibt es auch als Tools, die einem bestimmte Sachen helfen, aber die man auch jederzeit abschalten kann, die Selbstbestimmung auch hier hat.
Also Selbstbestimmung, Filterwahl und ganz wichtig, Obacht bei den Quellen und dem Faktencheck, die man machen kann. Frau Hansen, das nehmen wir alles so mit und deswegen sage ich erstmal wirklich vielen, vielen Dank für einen spannenden Einblick in diese wirklich ganz große Welt des Datenschutzes, aber auch nochmal darüber hinaus. Deswegen danke an Sie und schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank.
Mit dieser Folge endet unsere kleine Podcast-Reihe Sichere digitale Zukunft mit Forscherinnen und Forschern, die mit Hingabe daran arbeiten, unser Leben in der digitalen Welt sicher zu machen. Wenn ihr nicht gerade schon auf unserer Website seid, dann schaut doch mal vorbei auf www.sichere-digitale-zukunft.de. Dort findet ihr Videos, ein Online-Escape-Game und mehr zum Thema. Ich bedanke mich sehr herzlich für euer Interesse und sage Tschüss!